Herzlich willkommen zu diesem zweiten Abend des Seminars Spur 8. Alle, die jetzt noch mit dem Rücken nach vorne sitzen, dürfen sich einmal drehen, damit sie bequem sitzen den ganzen Abend und gucken und hören können. Es sind ja ein paar Leute neu da. Christoph sagt hinterher noch was dazu, der nimmt die Abende auf und stellt das auf die Homepage, wie man das nochmal anhören kann, wenn man einen Abend mal versäumt. Heute Abend geht es um das Thema Sinn, wie ich ihm auf die Spur komme. Da treffen sich nach Feierabend zwei Männer in der Kneipe und trinken ein Bierchen. Und sie trinken ein zweites und ein drittes. Und wie das dann so ist, sie wissen, die einfachen Stammtischlösungen für die großen Probleme der Welt kommen ungefähr nach dem vierten Bier. Und dann sagt der eine zum anderen, sag mal, weißt du, was wir hier sollen? Und der andere, wie in der Kneipe, ist doch klar, Bier trinken. Nein, ich meine hier so auf der Erde, was sollen wir hier? Wieso, sagt er, ist doch logisch, groß werden. Ja, und dann? Naja, und dann Geld verdienen. Ja, aber wofür? Naja, für die Kinder. Ja, und was sollen die hier? Ja, die sollen auch groß werden und die sollen auch Geld verdienen. Ja, und wofür? Na, für ihre Kinder. Und so geht das eine Weile weiter und die beiden kommen eigentlich bei der Beantwortung der Frage nicht wirklich zum Ziel. Sie drehen sich im Kreis und trotzdem verhandeln sie eine grundlegende Lebensfrage, nämlich die, warum sind wir eigentlich hier? Das ist die Frage nach dem Sinn des Lebens. Warum sind wir auf der Erde, wir Menschen? Welchen Sinn hat mein Leben? Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal darüber nachgedacht haben, denn das ist eine sehr persönliche Frage und darum kann man auf diese Frage auch nicht für andere antworten. Das heißt, ich kann die Frage für Sie nicht beantworten und Sie können sie nicht für mich beantworten. Aber dennoch kann man gemeinsam darüber nachdenken und vielleicht in eine Richtung gehen, wie man eine Antwort für sich selber findet. Das Schöne ist ja, dass wir Menschen diese Frage überhaupt stellen können. Dass wir Wesen sind, die nicht nur nach Instinkten handeln, sondern die sich Gedanken machen, die einen Intellekt haben. Wir dürfen sie stellen. Wir haben sozusagen ein Recht, danach zu fragen, nach dem Sinn des Lebens. Aber diese Frage kommt nicht automatisch, so wie morgens der Wecker klingelt, sondern letztlich müssen wir sie stellen, wenn wir sie stellen wollen. Und häufig tun wir das nicht, weil unser Alltag so voll ist, dass wir gar nicht darauf kommen, mal nach dem Sinn des Lebens zu fragen. Manche Menschen fragen nach dem Sinn des Lebens, wenn sie in eine Krise geraten. Meines Erachtens ist das eine der schlechtesten Situationen, danach zu fragen. Es wäre gut, wenn man sie vielleicht vorher schon mal an sich rangelassen hat. Ich möchte heute Abend zunächst mit Ihnen darüber nachdenken, was in dieser Frage nach dem Sinn des Lebens eigentlich steckt. Und für mich stecken drei weitere Fragen dahinter. Mit Hilfe von drei Bildern will ich das verdeutlichen. Sie kennen vielleicht, hier ist ein Riesenrad, ein Jahrmarkt, ein Rummel oder wie immer man sowas nennt. Wir haben früher Kirmes gesagt. Und ich erinnere mich noch gut dran, dann habe ich so ein bisschen Taschengeld gespart. Und wenn man schön lieb war, haben Mama und Papa oder Opa oder Oma noch was dazugegeben und dann ging es auf den Jahrmarkt. Und dann haben wir mal geguckt, was gibt es alles. Und natürlich war bei mir immer Autoscooter, musste zweimal sein. Am besten einmal am Anfang und einmal am Ende. Und wenn noch was übrig blieb, wenigstens noch eine Zuckerwatte auf die Hand. Dieses Bild vom Jahrmarkt ist ein Bild, wie ich finde, was so die Wahrheit unseres Lebens widerspiegelt. Wir alle befinden uns seit 20, 30, 40, 50 oder noch mehr Jahren auf diesem Jahrmarkt des Lebens. Und in unserer Gesellschaft, glaube ich, haben wir ein spannendes und attraktives Angebot, mit dem wir unser Leben gestalten können. Wir haben unendliche Möglichkeiten, unser Leben unterschiedlich zu gestalten, so wie es uns gefällt. Wir halten alle auch unterschiedlich viel Kapital in den Händen. Und mit Kapital meine ich jetzt nicht nur Geld, sondern Zeit, Kraft, Begabungen, Fantasie und Ideen, berufliche Möglichkeiten, Gestaltungsräume, wie wir unser Leben für uns möglichst angenehm und herausfordernd, wie wir es mögen, gestalten. Die Frage heißt aber genauso wie auf dem Jahrmarkt, wofür lohnt es sich eigentlich, unser Kapital, was wir mitbekommen haben, einzusetzen? Wofür investiere ich es? Denn letztlich ist es begrenzt. Das wird schon daran deutlich, dass jeder Tag ja nur 24 Stunden hat. Und darum müssen wir immer wieder zwischen Alternativen auswählen, wenn es um die Lebensgestaltung geht. Aber dieses Kapital will auch ausgegeben werden. Denn der Tag, der gestern war, ist vorbei. Den kann ich nicht mehr anzapfen. Sondern ich kann immer nur das einsetzen, was ich heute zur Verfügung habe. Wofür lohnt sich dieser Einsatz? Wofür lohnt es sich eigentlich zu leben? Das ist für mich die erste Frage, die hinter der Frage nach dem Sinn des Lebens steht. Wozu bin ich da? Je mehr Kapital wir ausgegeben haben in unserem Leben, ich glaube, umso bedrängender wird die Frage. Denn die Wozu-Frage ist eine Form, in der uns die Frage nach dem Sinn des Lebens begegnet. Es steckt für mich aber auch noch eine zweite dahinter. In den 20er Jahren gab es einen renommierten Professor, Werner Heisenberg, Atomphysiker, der schon vor über 50 Jahren zu unserer Gesellschaft, als es so richtig gut lief in Deutschland, gesagt hat, das menschliche Leben von heute gleicht einem Ozeandampfer. Die komplizierten Maschinen funktionieren gut, die Passagiere tanzen zur Bordmusik, in den Küchen wird ausgezeichnet gebraten und gekocht. Alle sind vergnügt und tätig auf diesem Dampfer. Es gibt nur ein Problem bei diesem Schiff. Uns fehlt der Anker und die Navigation funktioniert nicht. So hat er versucht, in den 70ern zu beschreiben, worauf unsere Gesellschaft zusteuert. Ich glaube, dass dieses Bild für einige Einzelbiografien von Menschen auch zutrifft. Dass Menschen eigentlich ihre Lebensreise leben, aber keinen klar identifizierbaren Kurs haben und im Leben rumsteuern wie ein Schiff, das eigentlich auf einer Fahrt ins Ungewisse ist. Die zweite Frage, die sich also stellt bei der Sinnfrage, ist die Frage, wohin? Natürlich kann man auf einem manövrierunfähigen Schiff leben. Man kann scheinbar sinnvolle Dinge tun, Essen kochen, miteinander diskutieren. Man kann auch darüber diskutieren, ob es nun gut ist, dass das Schiff weiß ist oder sollten wir es rot streichen. Aber wenn nicht klar ist, wohin die Fahrt geht, ist das ganze Unternehmen ziemlich sinnlos. Ich weiß nicht, ob Sie sich die Frage schon mal gestellt haben, wohin geht Ihre Lebensreise? In welche Richtung läuft Ihr Leben? Gibt es vielleicht sogar ein Ziel, was Sie vor Augen haben? Wohin bin ich unterwegs? Die zweite Frage, die sich in der Sinnfrage verbirgt. Und eine dritte, sie verbirgt sich in dieser Sinnfrage. Das hier ist eine Aufnahme aus dem Weltall. Ich mag es, in einer lauen Sommernacht in einen sternklaren Himmel zu gucken. Aber gleichzeitig macht mir das auch immer wieder deutlich, wie klein ich als Mensch eigentlich bin. Wenn ich mir vor Augen male, dass es, ich weiß nicht, wie viele Milchstraßen, Galaxien und sonst was gibt und die Wissenschaft immer mehr entdeckt, wie groß das Weltall ist. Und im Physikunterricht habe ich mal gelernt, dass es expandiert, also sich ausweitet. Da fragen wir sofort, wohin? Was ist denn dahinter? Wo kann sich das denn hin ausweiten? Da kann man sich schon klein vorkommen als Mensch. Und manchmal denke ich, sind wir Menschen nicht nur mickrige Staubkörner in der Weite dieses Universums? Ist mein Leben vielleicht wirklich nur ein Spielball des Zufalls? Bin ich nicht nur ein austauschbares Rädchen im Getriebe der großen Weltgeschichte? Die Frage, die sich dahinter verbirgt, ist die Frage nach dem Woher. Woher komme ich eigentlich? Klar kann man eine Auskunft geben und sagen, ja, meine Eltern wollten Kinder und dann sind eben meine Brüder und ich entstanden. Oder andere sagen vielleicht, meine Eltern haben mal nicht aufgepasst und dann war ich auf einmal da. Aber gibt es über diese Frage, woher komme ich, was die Familie und die Eltern anbelangt, noch eine andere Antwort? Mir reicht die nämlich nicht. Die Frage, hat das menschliche Leben einen Wert, einen bleibenden Wert von einer höheren Instanz her? Bekommt das Leben auf der Erde eine Bedeutung? Und damit die Frage, woher komme ich? Drei Fragen, die sich für mich in dieser Sinnfrage verbergen. Wozu bin ich da? Wohin ist mein Lebensschiff unterwegs? Und woher komme ich eigentlich? Man kann mit diesen Fragen seines Lebens sehr unterschiedlich umgehen. Und einige der häufigsten Modelle möchte ich Ihnen jetzt noch zeigen. Und zwar, indem ich so eine Lebensgeschichte mal kurz mit Ihnen durchgehe und anreise. Wir sprechen ja auch vom Lebensweg. Also unser Leben beginnt irgendwann mit der Geburt und wir durchlaufen dann verschiedene Stationen. Einige Stationen durchlaufen wir alle, die meisten nacheinander, und bei vielen Stationen gehen wir dann aber auch unterschiedliche Wege. Das sind solche Teilziele. Eins zum Beispiel ist die Schule. In unserer Gesellschaft geht man zur Schule und muss etwas lernen. Das ist so ein Teilziel. Und dann hängt es davon ab, gehe ich auf eine höhere Schule oder bleibe ich lieber auf einer niedrigeren und lerne hinterher einen Handwerksberuf. Hängt viel damit zusammen, was für Begabungen wir auch haben. Viele heranwachsende Kinder beschäftigt diese Lebensphase natürlich, außer in den Ferien. Dann sind sie froh, dass sie nicht zur Schule müssen. Aber es ist schon eine gewaltige Zeit, die wir dann in der Schule verbringen. Und danach kommt dann die Frage nach dem Beruf. Welchen Beruf erlerne ich? Habe ich Abitur gemacht, studiere ich oder lerne ich einen Handwerksberuf, der meinen Fähigkeiten entspricht? In einer Gesellschaft wie unserer, die sich rasant verändert alle paar Jahre, wo Arbeit mehr ist als nur der Broterwerb, ist die Berufsentscheidung schon eine wichtige Entscheidung von großer Bedeutung. Und manch einer ändert diese Entscheidung ja auch nochmal, sattelt nochmal was drauf, macht etwas anderes im Laufe des Lebens. Wer sich selbst nicht mehr an diese vielleicht kritische Phase erinnert im eigenen Leben, wird spätestens dann daran erinnert, wenn die Kinder mit dieser Frage konfrontiert sind. Berufsausbildung kann viel Energie kosten und ist wichtig, weil wir letztlich unser Leben lang, fast unser Leben lang, ja auch in diesem Beruf dann arbeiten. Also es gibt so kleine Teilausschnitte von der Geburt über die Schule, über die Berufsfindung in unserem Leben. Und dann steht für manche vielleicht die Entscheidung an, finde ich den richtigen Partner, die richtige Partnerin, sollte ich heiraten oder nicht. Die Partnerwahl ist ja auch immer ein Thema, was in vielen Filmen, Romanen immer wieder neu bearbeitet und beackert wird, auch in der Musik. Also das Miteinanderleben von zwei Menschen. Aber auch da merken wir, dass sich ja viel verändert in unserer Gesellschaft. Auch das Leben als Single, egal ob es gewählt ist oder ob es zufällig dazu gekommen ist und man sagt, ich habe halt nur nicht den richtigen gefunden, will bewusst gestaltet werden. Wir müssen unser Leben immer in die Hand nehmen. Wir haben Freiräume, wir haben Energie und es liegt an uns, was wir daraus machen. Für viele Menschen, die eine Familie gründen, ist die Familie ein weiteres Teilziel, die viel Energie raubt, aber auch ein schönes Teilziel ist. Vielleicht kommt für manche dann noch der Hausbau dazu. Auch das ist etwas, wo man viel Zeit mit investieren kann, der Traum vom Eigenheim. Manche stürzen sich dabei in finanzielle Risiken. Der Lebensbogen geht weiter. Die vielfältigen Lebensentwürfe, die es in unserer Gesellschaft gibt, werden vielleicht nicht mehr diesem klassischen Bild gerecht, was ich hier male. Und trotzdem sind es ja Lebensetappen, die wir durchschreiten. Da sind Menschen, die vielleicht nach einer Scheidung, nach einer kaputtgegangenen Beziehung dann doch erst als Single leben oder dann zu einer Patchwork-Familie stoßen. Unterschiedliche Formen der Partnerschaft machen deutlich, dass der Bereich und die Vielfältigkeit von Beziehungen in unserer Gesellschaft immens zunimmt. Ganz davon zu schweigen, ich habe es vorhin angedeutet, was das beruflich heißt. Dieses klassische Berufsbild, was ich noch aus der Generation meiner Eltern kenne, dass man 45 oder fast 50 Jahre in einem und demselben Beruf, an einem und demselben Arbeitsplatz ist, das gibt es kaum noch. Ja, und dann kommt der Schritt, wo man älter wird, wo man auf einmal merkt, viele Dinge sind gelaufen, vieles habe ich erlebt, aber mein Leben geht jetzt in eine andere Phase, wir nennen das Ruhestand. Wie gestalte ich dann dieses Leben, wenn Kinder da waren und aus dem Haus sind? Wie gestalte ich das Leben ohne Bestätigung über Leistung und Anerkennung im Beruf und vielleicht auch mit erheblich weniger Geld? Für manche wird es dann nochmal interessant, wenn eventuell Großkinder ins Spiel kommen und man merkt, es ist schön mit Kindern, aber es ist auch gut, sie wieder abzugeben. Mit dem Eintritt in den Ruhestand verbindet sich auch in mancher Partnerschaft eine neue Findungsphase. Also das gilt für das gesamte Familienkonstrukt. Aber im Alter kommt auch noch etwas anderes hinzu, nämlich, dass wir uns auch mehr Gedanken über unsere Gesundheit machen. Irgendwann, wenn dann so die ersten Zipperlein kommen und in den Vordergrund treten, dann merkt man, dass körperliche Einschränkung uns am ehesten zeigt, dass wir älter werden. Und jetzt keine Angst, ich will Ihnen keine Angst heute Abend vorm Tod machen, aber es macht schon deutlich, dass unser Leben zumindest ein Ziel hat, was wir alle todsicher erreichen. Und das ist das Ziel, dass dieses Leben irgendwann auf dieser Erde zu Ende ist. Das Sterben und der Tod gehört zum Leben dazu. Und wir wären töricht, wenn wir es ausklammern. Also, hier so ein ganzer Lebenszirkel, den Sie sehen, von der Geburt bis zum Tod. Und die Frage ist, gibt es eigentlich irgendetwas, was diese Teilziele miteinander verbindet? Da, wo wir Schönes erlebt haben oder wo wir auch Risse und Brüche, Neuanfänge in unserem Leben haben, gibt es etwas, was diesen Lebensbogen eigentlich zusammenhält? Gibt es etwas, was all diesen Dingen seinen Sinn gibt? Damit sind wir bei der Frage nach dem Sinn des Lebens. Und nach diesem Sinn zu fragen, heißt, was verbindet eigentlich diese vielen kleinen Teilziele zu einem großen Ganzen? Gibt es eine koordinierende Mitte? Gibt es eine Lebensstation, von der sich letztlich all meine Lebensfragen beantworten lassen? Was ich zum Sinn meines Lebens mache, das entscheide ich selber. Letztlich entscheidet das aber auch über die vielen Teilziele. Ich möchte es an zwei Beispielen illustrieren. Völlig wertfrei, wenn Sie sagen, der Sinn meines Lebens besteht darin, möglichst viel Geld zu verdienen, dann werden Sie merken, dass die Teilziele in Ihrem Leben sich diesem Ziel unterordnen. Davon ist die Berufswahl abhängig, davon ist unter Umständen Ihr Wohnort abhängig, auch die Partnerwahl kann davon abhängig sein, finden Sie jemanden, der dieses Ziel mitträgt. Wenn Sie da sagen, Ihr Lebensziel besteht darin, dass Sie möglichst viele Menschen glücklich machen wollen mit dem, was Sie arbeiten, dann wird es Stationen in Ihrem Leben geben, die sich danach richten. Vielleicht sogar bis dahin, dass Sie sagen, ich will mit meinen Fähigkeiten Menschen da glücklich machen, in Ländern oder Teilen dieser Erde, wo es ihnen nicht so gut geht. Und Menschen gehen in die dritte Welt und helfen anderen. Was ich letztlich zum Sinn meines Lebens erkläre, wird die Grundlage sein für die Entscheidungen, die ich im Leben treffe. Und dabei gibt es, glaube ich, zwei Gefahren, auf die ich kurz aufmerksam machen möchte. Zwei Gefahren im Umgang mit dieser Sinnfrage, denen wir manchmal erliegen. Die erste Gefahr besteht darin, dass wir eine beliebige Lebenssituation herausgreifen und sie mit dem Lebensziel gleichsetzen. Und sagen, das ist der Sinn meines Lebens. Also ein Teilziel nehmen und sagen, das ist der Sinn. Wenn man das macht, dann kriegt man ein Problem, wenn nämlich genau dieses Teilziel erreicht ist. Wenn das der Sinn war, brauche ich danach einen neuen Sinn. Und muss mir ein neues Teilziel suchen, um meinem Leben wieder Sinn zu geben. Wenn man dieses Ziel allerdings nicht erreicht, dann hat man letztlich auch den Sinn in seinem Leben verfehlt. Jedes Teilziel auf unserem Lebensweg verdient eigentlich Beachtung. Ich finde, man muss nur aufpassen, dass wir es nicht zum heimlichen Ein und Alles für unser gesamtes Leben machen. Der Sinn unseres Daseins ist für meine Begriffe etwas anders. Eine zweite Gefahr ist, dass wir diese Sinnfrage immer auf später verschieben. Ich erinnere mich noch daran, dass meine Mutter sehr eigenartig reagierte, wenn mein Vater nur sagte, du, wenn ich mal im Ruhestand bin, dann machen wir das und das. Das hatte sie nämlich bei ihren Eltern erlebt, dass ihr Vater immer sagte zu ihrer Mutter, weißt du was, Marie, wenn ich im Ruhestand bin, dann holen wir das und das nach. Mein Großvater ist mit 63 an Krebs gestorben und hat den Ruhestand nie erreicht. Darum hat meine Mutter so allergisch darauf reagiert und sagte, lass uns nicht immer Dinge nach hinten schieben. Wir beantworten die Sinnfrage nicht, indem wir das Eigentliche immer noch weiterschieben. Und dass wir denken, das Leben bringt die Erfüllung irgendwann mal in ein paar Jahren. Dieses Verschiebespiel kann übrigens schon im Kindergarten beginnen. Fragen Sie mal so kleine Kinder, wann sie meinen, dass sie groß sind, wann es toll ist. Na, wenn sie in die Schule kommen. Wenn sie in die Schule kommen, sind sie groß. Dann beginnt das Leben. Und wenn sie dann aber erst in der Schule sind, sind sie froh, wenn sie wieder raus sind. Aber dann kommen solche Sprüche wie, wenn ich erstmal Geld verdiene, wenn ich einen Beruf habe, wenn ich die Freiheit habe, von zu Hause weg bin, dann beginnt das Leben. Und wenn sie dann merken, was es heißt, 40 oder mehr Stunden die Woche zu arbeiten, dann merken sie, dass das auch nicht nur Freiheit ist. Aber wenn ich erstmal den richtigen Partner gefunden habe, dann wird das Leben toll. Ja, und dann wird es vielleicht eine Beziehung, ich rede jetzt weder von ihrer Ehe noch von meiner, die ganz normal ist, wie viele andere auch. Wenn wir erstmal das Haus abbezahlt haben, dann geht es uns aber gut. Oder wenn die Kinder erst aus dem Haus sind. Wenn. Man kann dieses Verschiebespiel spielen bis zum Ende und sagen, das Eigentliche kommt immer erst noch und rennt im Grunde genommen am Leben vorbei. Die Sinnfrage als Verschiebespiel. Ich habe es als Pastor und Seelsorger erlebt, dass ich an Sterbebetten gesessen habe, wo Menschen wirklich alt waren und der Körper signalisierte, es ist jetzt gut und es geht zu Ende. Und dass mir trotzdem Menschen gesagt haben, wissen Sie was, Herr Held, ich kann nicht loslassen. Ich habe das Gefühl, ich habe noch gar nicht richtig gelebt. Ich wollte doch noch so viel erledigen. Nun gibt es Menschen, die suchen vielleicht nach dem Sinn des Lebens und finden ihn nicht. Was passiert eigentlich, wenn diese Sinnsuche ergebnislos bleibt? Häufig zieht Langeweile ein. Und es ist seltsam. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir Überfluss haben. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir uns alles erlauben können und eine Vielfalt an Angeboten haben, die wir nutzen können. Und trotzdem gibt es Psychologen, die sagen, wir hatten noch nie so viele Menschen, die gelangweilt sind wie zu unserer Zeit. Jemand, der das schon vor vielen Jahren untersucht hat, war Viktor Frankl, ein österreichischer Psychotherapeut, der Begründer der Logotherapie. Viktor Frankl, der jetzt schon fast 20 Jahre tot ist, hat eine Entdeckung gemacht in seinen Forschungen, indem er aus seiner Arbeit berichtet hat und gesagt, er hat gemerkt, dass Menschen gerade in unserer Konsum- und Überflussgesellschaft in abgrundlose Sinnlosigkeit manchmal fallen und davon krank werden. Das waren die Menschen, die bei ihm auf der Couch landen. Er sprach von einer seelischen Leere oder von existenziellem Vakuum, obwohl diese Menschen materiell alles hatten. Und er hat gesagt, es ist wie ein Loch, was sich in diese Seelen frisst. Löcher wollen bekanntlich gestopft werden. Und wir sind ja Meisterinnen und Meister darin, Löcher zu stopfen, indem wir diesem Konsumterror nachkommen. Aber Löcher in unserer Seele können wir in der Regel nicht dadurch stopfen, dass wir dem Konsumterror erliegen. Das macht uns die Industrie immer wieder vor, dass wir ständig neue Dinge und Sachen brauchen. Aber letztlich macht es unser Inneres, unsere Seele nicht satt. Man kann sich ganz viel reinziehen im Leben. Man kann sich Videos reinziehen, man kann sich Drogen, Alkohol, man kann sich sogar Religion reinziehen. Aber das überdeckt in der Regel nur unsere wirklichen Fragen und unsere innere Ödnis. Es überwindet den eigentlichen Mangel, nach dem unsere Seele schreit, nicht. Es gibt noch eine weitere, weit verbreitete Möglichkeit, mit diesem bedrohlichen Gefühl von Leere und Sinnlosigkeit umzugehen, nämlich indem wir das Lebenstempo erhöhen. Und vielleicht kennen Sie das, dass es so Lebensphasen gibt, wo wir leben wie ein Hamster im Laufrad. Wahnsinnig hektisch, hecheln von Termin zu Termin wie Getriebene, und meinen, wir hätten keine Zeit. Auch zudem hat der Psychotherapeut Viktor Frankl etwas gesagt, ich zitiere ihn noch einmal, er hat in einem seiner Bücher geschrieben, je weniger ein Mensch um so etwas wie einen Sinn seines Daseins und ein Ziel seines Weges weiß, umso mehr beschleunigt er das Tempo, in dem er diesen Weg durcheilt. Das ist der Grund, warum wir manchmal nicht zur Ruhe kommen. Viele Menschen wünschen sich das ja, so innerlich zur Ruhe zu kommen. Und in dem Moment, wo man das entdeckt, merkt man, wie leer es in einem selber ist. Wir laden Sie jetzt wieder ein, in die Kleingruppen zu gehen und miteinander über dieses Thema zu reden, über die Frage nach dem Sinn des Lebens, ob Sie sich darüber schon mal Gedanken gemacht haben, ob Sie nachvollziehen können, dass es so Teilziele gibt im Leben, wo man viel investiert, die sie erreicht haben oder die sie vielleicht auch noch erreichen mögen. Wir hatten letztes Mal schon gesagt, dass es sinnvoll ist, wenn die Gruppen, sie haben ja so farbliche Zuordnungen, in dieser Konstellation bleiben. Ich glaube, diejenigen unter Ihnen, die neu sind, haben neue Farben bekommen. Vielleicht, Henning, sagst du noch mal, welche Farbe du bist. Ich hatte eingangs gesagt, dass persönliche Lebensfragen persönliche Antworten brauchen. Und diese Frage nach dem Sinn des Lebens ist eine dieser persönlichen Lebensfragen. Noch einmal, ich kann Ihnen keine Antwort vorgeben, aber ich möchte zumindest eine Richtung aufzeigen im zweiten Teil des Abends, wie Sie vielleicht zu Ihrer persönlichen Antwort kommen, nach dem Wesentlichen in Ihrem Leben zu fragen. Ich beginne mit einer kleinen Geschichte. Es ist Sonntagnachmittag. Der Junge liegt langweilt auf dem Sofa und daddelt mit dem Handy rum. Und sein Vater kommt zu ihm und sagt, wollen wir nicht zusammen was machen? Komm, wir gehen raus und spielen Fußball. Und da hat er den Nerv des Jungen getroffen. Ja, mit dem Vater auf der Wiese Fußball spielen, dann ist es nicht mehr langweilig. Die beiden verbringen den ganzen Nachmittag auf dem Rasen und kicken und dribbeln und der Nachmittag ist für den Jungen gerettet. Dadurch, dass die beiden etwas miteinander getan haben, wo sie Freude dran haben, was ihnen Spaß macht, war die Langeweile auf einmal weg. Und die Zeit vergeht wie im Flug. Langeweile ist in Faszination umgeschlagen. Und das ist etwas, was wir auch im Blick auf den Sinn unseres Lebens eigentlich steuern können. Denn wir sind aktiv daran beteiligt, ob wir unserem Leben einen Sinn geben oder nicht. Ich glaube, dass in uns Menschen so eine Sehnsucht nach Sinn angelegt ist. Eine Sehnsucht danach, dass wir sinnvoll leben wollen und dass wir selber etwas suchen, was vielleicht größer ist als wir. Also dem wir uns hingeben können. Wir sagen ja auch, wenn jemand sich einer Aufgabe, sei es im Beruf oder im Hobby, hingibt, der ist hin und weg von einer Sache. Und das sind genau solche Momente, wo wir all das, was wir an Kraft und Energie haben, einsetzen, weil wir so überzeugt davon sind, dass uns die Beschäftigung mit dieser Sache jetzt Sinn gibt. Das bedeutet, wir sind auf etwas angelegt, das eigentlich nicht in uns selbst ist, aber das wir suchen müssen. Diese Sehnsucht in uns, so lautet meine These im zweiten Teil des Abends, findet sich, oder ein Mensch findet sich oder findet diese Sehnsucht in sich selber in dem Maße, in dem er sich an etwas verliert. Das klingt zwar zunächst paradox, ist es aber nicht. Und man kann es ausprobieren. Ich finde mich immer da, wo mich etwas zutiefst fasziniert, wo ich hin und weg bin von einer Sache, wo ich mich in etwas hineingebe und Sinn darin für mich finde. Also Sinnfindung geschieht eigentlich höchst praktisch, wenn ich entdecke, dass ich mich an etwas verlieren kann. Wenn ich merke, dass in meinem Leben etwas Freude bereitet. Also wenn sich jemand einer großen Aufgabe verschreibt, ist er erfüllt davon und sieht Sinn darin, wenn er merkt, das gelingt mir. Mich haben schon immer Menschen beeindruckt und fasziniert, die in ihrer Lebensgeschichte das, was sie zutiefst fasziniert, auch zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben. Also denken wir an so große Menschen wie zum Beispiel Mutter Teresa, die ihre Sehnsucht danach, anderen zu helfen, umgesetzt hat und in Kalkutta für die Ärmsten der Armen da war. Oder der Gründer von der Organisation Ärzte ohne Grenzen. Oder einige in der Gemeinde kennen auch die Organisation Mercy Ship, diese Krankenhausschiffe, die an der Küste Afrikas langfahren. Es war ein Amerikaner und seine Frau, die als junge Leute diese Idee hatten, mit solchen Krankenhausschiffen Menschen zu helfen in den Ländern, denen solche Hilfe nicht sonst zukommt. Hingabe heißt also, ich werde durch etwas fasziniert, was größer ist als ich, und ich setze alle Energie daran, dem nachzueifern. Ich glaube in der Tat, dass Sinnfindung im Leben ohne diesen Preis der Hingabe auch nicht möglich ist. Wenn sich dann diese Hingabe vollzogen hat, dann stellen sich genau diese Dinge ein: Freude, Lust und Glück. Wenn wir merken, dass wir etwas Sinnvolles tun, wo wir sagen, das gibt Sinn in meinem Leben, erleben wir Daseinsfreude, Lebenslust und merken, dass diese tiefe Sehnsucht in uns gestillt wird. Und darum bitte ich Sie, lassen Sie, egal was in Ihrem Leben vielleicht auch an manchen Stellen schiefgelaufen ist, lassen Sie sich diese Sehnsucht nach Lebenslust nicht nehmen. Ich glaube, dass das zu unserem Menschsein dazugehört und dass es wichtig ist, dass wir Lebensfreude verspüren. Und wenn wir mal ins Neue Testament gucken, Jesus zumindest hat versucht, diese Lebensfreude zu versprühen. Er sagt an einer Stelle, ich bin gekommen, damit ihr das Leben in vollem Genüge habt, also im Überfluss, dass euch das Leben Freude macht. Wir kennen alle so kleine Akte solcher Hingabe. Also ich liebe es, wenn wir dann mal im Urlaub am Meer waren, abends am Meer zu sitzen und den Sonnenuntergang anzusehen. Das sind so kleine Akte der Hingabe, wo man alles um sich herum vergisst und sagt, wow, das ist ein toller Tag, der geht gut zu Ende. Man sitzt da, die Zeit vergeht, man schaut nicht auf die Uhr und der rote Feuerball versinkt im Meer. Vielleicht gehören Sie auch zu der Kategorie Mensch, die gerne abends nochmal irgendein Krimi oder ein Buch anfangen. Und Sie können einfach nicht aufhören, weil es so spannend ist. Und erst wenn es nachts 3 oder 3:30 ist und das Buch durchgelesen, haben Sie sich diesem Buch oder diesem Thema hingegeben. Also so in kleinen Bereichen des Lebens kennen wir das alle. Oder wenn manche Sport treiben und sagen, Wandern, Bewegung, frische Luft, das tut mir gut, da merke ich, wie in meinem Leben wieder Leben hineinkommt. Wie ich einen Zustand erreiche, dass Glückshormone ausgeschüttet werden. Das ist ja auch nachgewiesen, dass das gerade beim Sport passiert. Andere erleben das vielleicht, indem sie Musik machen oder Musik hören, also einem Hobby nachgehen. Letztlich geht es immer um eine innere Hingabe, darum, was uns Freude macht, im Leben umzusetzen. Wir sprechen auch manchmal davon, dass wir sagen, wir verlieren unser Herz an etwas. Und genau das ist gemeint, sein Herz an etwas verlieren und sich selber dabei finden. Es gibt einen Satz von Martin Luther, der fängt so an. Woran du dein Herz hängst. Weiß jemand, wie der weitergeht?
Das ist dein Gott.
Das ist dein Gott, genau. Das hat Martin Luther gesagt. Jetzt kann man natürlich fragen, was heißt denn das? Oder warum bringt Luther in diesem Zusammenhang Gott ins Spiel? Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Vielleicht könnte man dieses Zitat etwas freier übersetzt so wiedergeben, dass er sagen wollte, woran du dein Herz hängst, also was für dich zu deinem Ein und Alles im Leben wird, das ist eigentlich der Sinn deines Lebens. Damit hast du deinem Leben einen Sinn gegeben, denn damit bindest du dich auch daran. Das trägt dich durch gute und durch böse Zeiten. Heimlich oder offen betest du das letztlich an. Also woran du dein Herz hängst, worauf du dich verlässt in deinem Leben, daran glaubst du auch. Und das verehrst du, als würdest du einen Gott verehren. Vielleicht merken Sie etwas davon, dass das Herz an etwas hängen, sich auf etwas verlassen, wirklich eine zutiefst religiöse Dimension hat. Letztlich ist es, wenn man es mit diesem Luther-Zitat vergleicht, ein Glaubenssatz. Und das ist gemeint, wenn Luther das sagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Die Frage nach dem Sinn unseres Lebens ist letztlich die Frage, wir hatten sie anfangs auch, nach unserem Ursprung. Und diese beiden Fragen hängen für mich sehr eng zusammen. Denn es geht darum, ob es etwas gibt, wo man sich mit Gewinn dran verlieren kann. Etwas, was größer ist als wir. Das Wort Gott und das Wort Sinn haben für mich eins gemeinsam. Denn beide stehen für diese Behauptung, es gibt etwas, für das es sich lohnt, sein Leben hinzugeben. Beide Worte, Sinn und Gott, sprechen eigentlich von dem, woher wir Menschen kommen, wohin wir gehen und wozu wir da sind. Sinnfrage hat, glaube ich, eine religiöse Dimension. Sie ist im Grunde genommen eine Glaubensfrage. Trotzdem kann man natürlich die Frage stellen, aber kann man nicht auch ohne Gott sinnvoll leben? Ja, natürlich, ich kann meinem Leben einen Sinn geben, der zumindest mit dem Gott der Bibel überhaupt nichts zu tun hat. Und ich glaube, das meinte Luther auch. Ich kann mein Herz an alles hängen. Aber indem ich mein Herz, mein Inneres an etwas hänge, an etwas anderes als den Schöpfer der Welt, als den lebendigen Gott, den die Bibel bezeugt, gehe ich eine Bindung ein, die einen Platz einnimmt. Und Luther sagt, dann hast du für den Gott der Bibel keinen Platz mehr und eigentlich bindest du dich an einen Gottersatz. Das meinte er damit. Und im christlichen Glauben geht es im Grunde genommen um eine Alternative zu diesen vielen Sinnangeboten, mit denen wir unser Leben füllen können. Und darum werde ich versuchen, an den nächsten Abenden Ihnen ein Bild von Gott zu malen. Und ich hoffe, dass Sie einen Gott kennenlernen, der uns Menschen genau dazu einlädt, nämlich den Sinn bei ihm zu suchen. Und zwar vom ganzen Herzen. Glauben meint im Grunde genommen das Gleiche wie das Wort Hingabe. Glaube ist im Sinne der Bibel Hingabe an Gott. Und wir haben ein Bild von Gott gezeichnet bekommen, zumindest durch Jesus, wie Gott sich den Menschen zuwendet. Wir glauben, dass in dieser Person Gott sein Gesicht gezeigt hat. Darum heißt Glauben letztlich für Christen, sein Herz an diesen Gott verlieren und sich auf ihn verlassen. Und an dieser Stelle kommen wir noch einmal auf die Ausgangsfrage des Abends zu. Die Frage, was verbindet eigentlich diese Teilstation meines Lebens mit dem Sinn? Gibt es etwas, was alles zusammenhält? Oder als Christ würde ich fragen, wie gewinnt man eigentlich diesen Glauben? Wir werden die Antworten an den kommenden Abenden Schritt für Schritt entfalten. Für heute so viel. Ich behaupte, wer glaubt, gewinnt Sinn in seinem Leben, weil er erfährt, dass er in der Hingabe an diesen Gott Antworten auf die Fragen bekommt, woher er kommt, wohin er geht und wozu er da ist. Wer sich an diesen Schöpfergott, an den wir Christen glauben, hingibt, wird dadurch Sinn erfahren, indem er glaubt. Vergleichen kann man das vielleicht mit so einem Bild der Brücke. Eine Brücke, die über einen Fluss oder eine Schlucht uns tragen soll, werde ich nur dann erfahren, wenn ich sie betrete. Erst dann weiß ich, ob sie wirklich verspricht, was sie hält, oder hält, was sie verspricht. Also, kann ich gefahrlos über diese Brücke gehen, dann weiß ich, ja, dazu ist sie da, sie trägt mich. Genauso ist der Glaube eigentlich ein Wagnis, was man ausprobieren muss. Man kann viel darüber reden und philosophisch nachdenken, aber ich muss es im Vollzug probieren, ob das, was der Glaube verspricht, wirklich auch erfüllt. Das Wort Glauben hat ja so umgangssprachlich bei uns immer eher den Anschein, ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also, Christoph, glaubst du, dass es morgen wieder regnet? Ja, vielleicht. Der Wetterbericht hat es gesagt. Genau weiß ich es nicht, aber es könnte sein.
Was sind wir jetzt beim nächsten Thema schon gelandet?
Nein,
wenn du vom Glauben sprichst?
Nein, sind wir noch nicht. Ich will nur deutlich machen, was diese Hingabe, wenn ich sage Hingabe ist Glaube an Gott, bedeutet. Und der Glaube in diesem Zusammenhang, das Wort Glaube ist eben nicht ein Fürwahrhalten, sondern wenn die Bibel von Glaube spricht, spricht sie von dieser Hingabe an den Schöpfergott. Und darum geht es mir. Der christliche Glaube ist also nicht eine Vermutung, sondern ist letztlich etwas, was sagt, ich habe die Gewissheit, weil ich es ausprobiert habe, dass dieser Glaube trägt. Gewissheit erwächst in der Hingabe an Gott. Darum ist jede Hingabe letztlich eine Vertrauenssache, als würde ich so eine Brücke beschreiten. Im Betreten dieser Brücke erlebe ich, dass sie trägt. Und für den Glauben heißt das, indem ich es probiere, ausprobiere. Diesen Glauben werde ich erfahren, ob er trägt oder nicht. Und meine Erfahrung ist die, wie die vieler anderer auch, dass Menschen, die Gott trauen, gezeigt bekommen, woher sie kommen, wohin sie gehen und wozu sie da sind. Ein Mensch, der glaubt, vertraut sich Gott an. Und dem wollen wir am nächsten Abend weitergehen, wenn es nämlich genau um diese Frage geht, was ist Glaube? Und wie kann ich glauben, wenn ich vielleicht trotzdem Hindernisse in mir spüre, die mich zunächst nicht glauben lassen? Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Und die, die mögen, wir hatten das im Mitarbeiterteam so besprochen, können mit uns noch das Segenslied singen. Der Herr segne dich.